Gnade für Gottlose. Diesen verheißungsvollen Titel hat unser Bruder Kurt über diese Predigt gestellt. Das erste Buch der Psalmen handelt vorwiegend von der Auseinandersetzung, also dem Kampf zwischen Gottlosen und Gerechten. Der Gerechte klagt über die Verfolgung und ungerechte Behandlung durch Gottlose. Er ruft den Herrn um Hilfe an und will erleben, dass es sich lohnt, auf ihn zu vertrauen. Oft wird auch die Bosheit der Gottlosen der Gerechtigkeit der Gläubigen gegenübergestellt. Und Psalm 36 steht in dieser Reihe. Aber mit einem Unterschied. Es wird nicht der Gottlose dem Gläubigen gegenübergestellt, sondern die Gottlosigkeit im Herzen des Menschen, der überfließenden Gnade Gottes. Der Schwerpunkt oder der Höhepunkt des Psalmes ist deshalb Gottes Gnade. Aber die Gnade Gottes kann erst im rechten Licht gesehen, ihre Herrlichkeit richtig gepriesen werden, nachdem wir verstanden haben, welch großes Elend die Gottlosigkeit und Sünde anrichtet. So breitet der Psalm, im Bild gesprochen, zuerst das schwarze Tuch der Gottlosigkeit aus, um auf diesem Hintergrund dann den Diamanten der Gnade Gottes strahlen zu lassen. Im ersten Teil des Psalms bekommen wir das gottlose Herz, sozusagen den Urzustand des sündigen Menschen gezeigt. Es wird uns beschrieben, wie der Gottlose in seiner Sünde gefangen ist. Und wir lernen etwas über das Wesen der Sünde, wie sie wirkt und sich im Leben auswirkt, wie ihre Macht zunimmt. Es gibt eine Schwierigkeit in der Übersetzung des ersten Verses, und ich habe in der Vorbereitung lange mit der Frage gerungen, wie man ihn richtig verstehen soll. Ich möchte euch als erstes etwas teilhaben lassen an diesem Ringen. Die Elberfelder Übersetzung schreibt, die Übertretung spricht zum Gottlosen im Innern seines Herzens. Der am besten bezeugte hebräische Text heißt aber, im Innern meines Herzens. Es gibt andere Varianten, in der es seines Herzens heißt. Die verschiedenen Übersetzer mussten eine Entscheidung treffen, welche Variante sie nehmen wollen. Ich will euch nicht mit einem Vergleich aller Übersetzungen bemühen, die ich fand. Aber ich denke, es ist für das Verständnis des Psalms hilfreich, wenn wir kurz miteinander vergleichen, welche unterschiedlichen Aussagen herauskommen, je nachdem, wie man sich entscheidet. Ich fand drei verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir die Variante in seinem Herzen nehmen, dann heißt das, dass die Sünde zum Gottlosen spricht. Das Wort, das mit Sprechen übersetzt ist, wird meistens gebraucht, um ein Wort Gottes an die Propheten zu bezeichnen. Es beschreibt einen Orakelspruch, eine Offenbarung. So spricht der Herr. Und nach diesem Verständnis würde also die Sünde ein machtvolles Wort zum Gottlosen sprechen. Und wir könnten dann auch sagen, die Sünde spricht ihr Machtwort im Herzen des Gottlosen. Tatsächlich wird die Sünde oft so beschrieben, dass sie spricht, in dem Sinn, dass sie lockt, umgarnt, ja verführerisch redet. Wenn wir die Variante in meinem Herzen nehmen, dann hätte dieses Sprechen der Sünde dieselbe Bedeutung. Es würde aber dazu bedeuten, dass auch in meinem Herzen ein Gottloser ist, ein Gottloser wohnt, der auf die Sünde hört. Das ist ebenso wahr. Wir können das erkennen, wenn wir uns selbstkritisch beurteilen. Nach diesem Verständnis könnten wir vom Psalm auch lernen, wachsam gegenüber der Sünde und ihre Verlockungen und Verführungen zu sein und natürlich auch tiefer verstehen und erkennen, wie sehr auch wir die Gnade Gottes nötig haben und uns darüber freuen, was sie bewirkt. Und dann gibt es eine dritte Übersetzung, die auch die Variante in meinem Herzen übernimmt. Zum Beispiel hat Schlachter das so übersetzt: Ein Urteil über die Abtrünnigkeit des Gottlosen kommt aus der Tiefe meines Herzens. Nach diesem Verständnis ist es dann nicht die Sünde, die in meinem Herzen spricht, sondern das Sprechen. Die Offenbarung käme von Gott. Es würde dann bedeuten, dass der Herr mir ein Verständnis über das Wirken der Sünde beim Gottlosen in mein Herz gibt. Auch das stimmt natürlich mit der Lehre der Bibel überein. Ich muss bekennen, dass es mir nach der ausführlichen Beschäftigung mit dem Vers und seiner Übersetzung immer noch nicht gelungen ist, zu entscheiden, welche Variante nun die richtige ist. Ich bin überzeugt, dass es nur eine richtige gibt, aber ich weiß noch nicht, welche es ist. Aber vielleicht könnt ihr mir zustimmen, dass wir aus diesem Vergleich doch viel gewinnen können, auch wenn wir uns nicht nur für eine Variante entscheiden. Es ist auf jeden Fall wahr, dass die Sünde im Herzen des Gottlosen ihr Machtwort spricht. Es ist auch wahr, dass wir auch als Gerechte noch einen Gottlosen im Herzen wohnen haben, zu dem die Sünde spricht. Und es ist wahr, dass das Wort Gottes in unser Herz spricht über die Sünde des Gottlosen. Dies tut es gerade auch in den folgenden Versen im Psalm. Er beschreibt uns, was da passiert im Herzen, wenn die Sünde ihr Werk vollbringen kann. Zuerst macht er eine grundsätzliche Aussage über den natürlichen Zustand des Gottlosen. Nämlich, es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Etwas vor seinen Augen zu haben bedeutet, dass man eine bestimmte Absicht verfolgt, mit dem, was man denkt und tut. Es bezeichnet die Ausrichtung unseres Denkens und Tuns. Der Gottlose wird in seinem Leben nicht von der Gottesfurcht bestimmt. Er ist in seinem Denken und Tun nicht daran interessiert, ob er Gott gefällt, ob er nach seinem Willen handelt. Er sucht vielmehr sein eigenes Wohlgefallen. Und wenn sich dieses mit Gottes Willen deckt, dann akzeptiert er es. Aber zuoberst steht die Erfüllung seiner eigenen Lust. Darum heißt es in Vers 3, denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Sünde zu vollbringen. Das heißt, es gefällt ihm, zu sündigen, Gott ungehorsam zu sein. Wenn die Bibel von der Knechtschaft der Sünde spricht, dann meint sie nicht, dass der natürliche Mensch gezwungen wird, gegen seinen Willen zu sündigen. Nein, die Knechtschaft geht so weit, dass er die Sünde sogar liebt. Was er nicht liebt, sind die Konsequenzen, also die Folgen der Sünde. Die möchte er loswerden und trotzdem weiter gegen Gottes Willen verstoßen. Wir können das überall beobachten. Ganz deutlich zum Beispiel in der Politik. Die Menschen ändern andauernd die Gesetze. Sie passen sie dem Geschmack der Mehrheit an. Ein bekanntes Beispiel ist die Ermordung ungeborener Kinder. Sie war einst zu Recht strafbar. Die Menschen, die dies trotzdem tun wollten, bearbeiteten so lange die öffentliche Meinung, bis die Abtreibung legalisiert wurde. Und heute sind wir bald so weit, dass man bestraft wird, wenn man sich dagegen äußert. Wir finden dieselbe Haltung auch in der Lebensberatung und Seelsorge. Menschen, die zu ihrem Schaden entgegen Gottes Willen leben, erfahren an sich selbst die Konsequenzen. Die Last der Folgen der Sünde führt sie in die Beratung. Dort wollen sie dann so beraten werden, dass sie in der Sünde weiterleben können, ohne die Konsequenzen tragen zu müssen. Und weil wir als Christen auch noch einen Gottlosen in uns wohnen haben, verstricken wir uns manchmal auch in solche Haltungen. Ich habe schon erlebt, dass ein gläubiger Mensch mit ganz klug ausgedachten Argumenten seinen Ehebruch rechtfertigte und sogar von mir erwartete, dass ich ihm Recht gebe und ihm quasi helfe, so weiterzuleben. So gibt es eine Abwärtsbewegung, wenn wir der Sünde Raum geben. Der Psalm beschreibt, wie dies vor sich geht. Zuerst fehlt die Furcht Gottes in unserer Lebensausrichtung. Dann bereitet uns die Sünde schmeichelnd, verlockende Gedanken. Wir beginnen dann zu lügen und betrügen, um uns darin zu rechtfertigen. Und geben es schließlich ganz auf, verständig zu handeln. Das heißt, das Gute zu wollen und zu tun. Paulus beschreibt diese Lebensmotivation und Lebensführung ausführlich in den ersten Kapiteln des Römerbriefes. Und er begründet sie damit, dass sie die Folgen von Gottes Gericht sind. Die Gottlosen täuschen sich, wenn sie meinen, dass sie ihr Leben in eigener Regie führen. Sie sind unter die Sünde versklavt und können nicht anders. Und Gott lässt sie los, ja, er überlässt sie ihrem schädlichen Begehren. In Römer 1 heißt es, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank verdarbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen. In Vers 5 des Psalmes fasst diese Abwärtsspirale, in der sich der Gottlose befindet, noch einmal zusammen. Bosheit ersinnt er auf seinem Lager, er betritt einen Weg, der nicht gut ist. Böses verschmäht er nicht. Es beginnt im Denken der Motivation, Bosheit ersinnt er. In Genesis 8 heißt es, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist Bösen von seiner Jugend an. Und dann geht es über den Gedanken zur Tat. Er betritt einen Weg, der nicht gut ist. Und am Ende wird auch sein Urteil über sein böses Handeln beeinträchtigt. Er lehnt es nicht mehr ab, Böses zu tun, und ist auch nicht mehr bereit, es Böse zu nennen. Böses verschmäht er nicht. Er teilt nicht mehr Gottes Sicht über das, was gut oder böse ist. Nun, weil der Gottlose, der Mensch, der nicht die Furcht Gottes vor Augen hat, in diesem Zustand gefangen ist, kann er nicht wirklich erkennen, wie es um ihn steht. In Epheser 4 heißt es, sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Und er wird deshalb bestreiten, dass es so um ihn steht. Er wird sagen, nein, ich kann auch Gutes tun, ohne Gott zu fürchten und ihn anzubieten. Die Gnade Gottes ist notwendig, dass uns die Augen geöffnet werden und wir erkennen, wie wir vor Gott dastehen, wie er uns sieht und beurteilt. Und die so geöffneten Augen können auch, wie es der Psalm beschreibt, die wunderbare Größe der Gnade Gottes erkennen. Und dazu wurde der Psalm geschrieben. Nicht, dass wir in verachteten Gedanken über die Sünde stecken bleiben, sondern das Übel der gottlosen Lebens wurde uns vor Augen geführt, damit wir umso mehr staunen über das überwältigende Wunder der Gnade Gottes und ihn darüber preisen. Mit Vers 6 vollzieht David eine plötzliche Wende. Von der niederschmetternden Tatsache der menschlichen Boshaftigkeit zur Gnade, Treue und Gerechtigkeit Gottes. Von der Finsternis, von Hass, Lüge, Betrug, bösen Gedanken und Begierden zum hellen Licht von Gottes Güte. Wie ich schon sagte, denke ich, dass Davids Nachdenken über die Boshaftigkeit des Menschen ihm die Gnade Gottes so groß erscheinen ließ. Und ich glaube, dass David in seinem Nachdenken nicht stehen blieb bei der Gottlosigkeit der anderen, sondern sehr wohl den Gottlosen sah, der auch in ihm wohnt. Denn es bringt mich vor allem zum Staunen über Gottes Gnade, wenn ich an meine eigene Gottlosigkeit und Sünde denke. Und wie der Herr mich nicht danach behandelt, wie ich es verdient hätte, sondern mir restlos vergeben hat in Jesus Christus. Das ist das beste Rezept für erneuerte Freude in meinem Christenleben. Zurückschauen, ehrlich in mich schauen und die Abgründe der Sünde in mir erkennen und dadurch erkennen, wie groß die Liebe Gottes ist, dass er mich nicht verworfen hat, wie ich es verdient hätte. David besingt in den Versen 6 bis 8 gleichzeitig Gottes Gnade und seine Gerechtigkeit. Das sind zwei Eigenschaften, die wir eigentlich eher als Gegensätze sehen oder erfahren. Die vollkommene Gerechtigkeit Gottes, die so unverrückbar wie Berge ist und so tief und so gewaltig und unbezwingbar wie das Meer, kann nicht die kleinste Sünde stehen lassen. Vollkommene Gerechtigkeit verurteilt jede Sünde und muss sie auch bestrafen. Die Gnade hingegen straft nicht. Die Gnade lässt los, sie verzichtet auf die verdiente Strafe und schenkt die Freiheit. Wenn jemand begnadigt wird, dann wird anerkannt, dass er eigentlich schuldig ist, aber derjenige, der die Rechtsgewalt hat, lässt seine Güte walten und lässt ihn ungestraft frei. In unserem Rechtssystem sehen wir hin und wieder, dass jemand Straferleichterung erfährt. Er muss nicht die ganze Strafe absitzen, zum Beispiel bei guter Führung, wenn er den Eindruck macht, dass er sich gebessert hat. Aber wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, wollen wir eigentlich nicht, dass jemand straffrei davonkommt. Das widerspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden. Gott wird hier im Psalm, aber im gleichen Atemzug, als vollkommen gerecht und überaus gnädig beschrieben. Wie geht das? Wie kann er gerecht sein und gleichzeitig Sünder davonkommen lassen? Menschen, die gegen ihn rebelliert haben, die alles getan haben, um ihn zu beleidigen, die so gelebt haben, wie es im ersten Teil des Psalms beschrieben ist, oder die ihn einfach ignoriert haben und ihr eigener Gott geworden sind. Die Bibel gibt uns eine Antwort. In Jesus Christus ist Gott gleichzeitig gerecht und gnädig. Im Psalm 85 wird er uns schon so angekündigt: Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Von ihm heißt es auch in Johannes 1, das Wort, das Gott ist, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er hat Gottes Gerechtigkeit in doppelter Weise erfüllt, indem er als vollkommen Gerechter lebte und auch die göttliche Strafe für unsere Ungerechtigkeit auf sich nahm. So wurde in ihm auch Gottes Gnade begründet, so dass ich wegen ihm straffrei ausgehen kann. Aber es geht darüber hinaus, dass ich einfach ohne Strafe losgelassen werde. Ich bekam dazu seine Gerechtigkeit geschenkt. Sie wurde mir angerechnet. Ich bin nicht nur ein begnadigter Straftäter, sondern werde ein Gerechter genannt. Und mehr noch, er hat mich auch als Sohn angenommen, mit dem Recht, das himmlische Erbe zu empfangen, das ewige Leben in seiner Gegenwart und Herrlichkeit. Und er hat versprochen, dass mir das alles nie mehr genommen werden kann. Im 1. Petrus heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Darüber jubelt der Psalmsänger. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Lasst uns nie aufhören, dieses Loblied zu singen, indem wir auf die Herrlichkeit des Herrn schauen. Auf die überschwängliche Gnade, die er uns schenkt, wird unsere Freude an ihm wachsen. Wir können das ebenso tun, wie es David im Psalm angeht. Unser Ziel ist das Lob des Herrn und die Freude an ihm. In seinem Licht sehen wir das Licht. Wir müssen nicht beim ersten Teil des Psalms stehen bleiben, in die Dunkelheit unserer Ungerechtigkeit schauen. Aber es kann uns helfen, Gottes Gnade mehr zu schätzen, wenn wir ab und zu auch bedenken, wovon wir befreit, wovor wir gerettet wurden. Wenn wir in seinem Licht erkennen, was wir ohne sein Eingreifen waren, dann erkennen wir umso mehr, wie gut er ist. Auch das vermehrt unsere Freude. Und dann beten wir mit David: Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Denn nur, wenn er uns seine Gnade weiterhin erhält, uns darin bewahrt, auf ihn zu schauen, werden wir auch bleiben in seiner Freude. Amen. Hören wir nun auf kurzes Zwischenspiel. Schlussspiel.